Ja, wie man dem Lied gerade entnehmen konnte, der Titel Geld oder Leben, kann man sich ja einerseits einen Spaß draus machen und ein Liedchen, das ganz nett ist und schmissig. Andererseits ist es ja eine bittere Parole, die wirklich Gültigkeit hat. Deshalb haben wir diesen dritten Vortrag für heute auch mit diesem Titel überschrieben, Geld oder Leben. Und werfen wollen wir da mal ein Schlaglicht wieder mal auf das marktwirtschaftliche Verhältnis von Ökonomie und Versorgung. Am 16. November habe ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel gefunden über die Konferenz der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, diese Konferenz hat in Rom stattgefunden. Und dort wurde Folgendes berichtet, dass das auf dem Gipfeltreffen 1996 beschlossene Ziel bis 2015, die Zahl der Hungernden auf der Welt zu halbieren, wohl nicht erreicht werden könne, denn, so der Generaldirektor der Organisation, Jacques Diouf, Zitat, bis 2002 hätten sich die Zahlen nicht ausreichend verbessert. Nun zeige sich erstmals, dass die Zahl der Hungernden wieder gewachsen sei. Es gibt über 1 Milliarde Menschen, die täglich Hunger leiden. So werden die offiziellen Statistiken, so werden sie in den offiziellen Statistiken bilanziert. Und das ist immerhin ein stolzes Sechstel der Weltbevölkerung. Und ein großer Teil von diesen stirbt dann auch an Unterernährung. Soweit also das Faktum. Und was denken sich jetzt die Staaten der Welt, beziehungsweise die Herren dieser Welt, die Aufpasser und Verwalter dieses Elends sind? Dazu ein weiteres Zitat von der OECD, veröffentlicht Mitte dieses Jahres in dem sogenannten Agrarausblick 2009. Da steht zu lesen unter der Überschrift, 1 Milliarde Menschen leiden an Hunger. In den Entwicklungsländern werden dem Landwirtschaftsausblick zufolge zwar künftig mehr landwirtschaftliche Güter hergestellt, gehandelt und verbraucht. Lebensmittelknappheit und Hunger seien aber dennoch ein zunehmendes Problem. Weltweit litten 1 Milliarde Menschen an Hunger. Langfristig bestehe weniger die Gefahr, dass es nicht genug Lebensmittel gäbe, sondern dass die Armen nicht ausreichend Zugang dazu hätten. Deshalb müsse die Armut verringert werden und die Wirtschaft wachsen. Dazu könne in Entwicklungsländern die Landwirtschaft beitragen. Also soweit das Zitat vom Agrarausblick der OECD Mitte des Jahres. Die OECD stellt also einen Zusammenhang her zwischen der Lebensmittelproduktion und dem Hunger, zwischen der Menge an Lebensmitteln und der Lebensmittelknappheit. Es ist nämlich gar nicht so, dass es nicht genug zu essen gäbe, um die Menschheit ausreichend zu ernähren. Lebensmittel werden reichlich und in Zukunft immer reichlicher hergestellt und, das war ja der Hinweis in dem Zitat, dennoch wächst die Lebensmittelknappheit. Nochmal anders ausgedrückt, genügend Nahrungsmittel wären für die Hungernden schon da. Aber was fehlt ihnen denn jetzt? Das Antwort heißt, das, was ihnen fehlt, ist der Zugang zu diesen Lebensmitteln. Was ist damit gemeint? Gemeint ist natürlich damit Geld, um sie kaufen zu können Und so ist jedem klar, dass man es gar nicht, das ist jedem so klar, dass man das offenbar gar nicht mehr explizit aussprechen muss. Es zeigt sich also, dass Geld verdienen und Nichtversorgung der ausschließliche Zweck der Herstellung von Bedarfsgütern ist. Marktwirtschaftliche Armut, Hunger und Elend verdanken sich allein der Zweckbestimmung der Produktion. Um sie aus der Welt zu schaffen, musste folglich also der herrschende Produktionszweck, das private Geld verdienen, durch eine planmäßige Versorgung der Leute mit Dingen ihres Bedarfs ersetzt werden. Oder?
Naja, offiziell wird da ganz anders gedacht. Offiziell heißt die Linie von wegen. Wenn, so der marktwirtschaftliche Sachverstand, alles nur gegen Geld zu haben ist, und dabei gilt ihm die Lebensmittelknappheit zahlungsunfähiger Menschen als so etwas wie eine selbstverständliche Grundtatsache des Wirtschaftens, dann brauchen die Armen nichts anderes als Geld. Nach dieser Logik verhindert nur fehlendes Geld, dass die Produzierten und wie gesagt laut OECD in für alle ausreichendem Maße produzierten Güter dorthin gelangen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Sobald das Geld da ist, ermöglicht es den Zugang. Diese Gedankenfigur, ja, sie ist wirklich geläufig, sie ist die herrschende, aber sie ist nicht selbstverständlich. Was ist die Leistung? Sie übersetzt den Hunger zuerst einmal in Geldmangel, um dann zu folgern, dass also vor allem eine Wirtschaft her muss, in der Geld rauskommt, in der Geld verdient wird. Jetzt sieht die Welt der Hungernden schon ganz anders aus. Wer da noch dachte, denen fehle es an der berühmten Schüssel Reis am Tag, der wird jetzt eines Besseren belehrt. Wenn Hunger in Geldmangel übersetzt ist, oder noch einmal mit den Worten aus dem OECD-Bericht, den mir gezitiert hat, deshalb müsse die Armut verringert werden und die Wirtschaft wachsen. Wenn also Hunger in Geldmangel und Armut in fehlendes Wirtschaftswachstum übersetzt ist, dann heißt das erste Bedürfnis der Hungernden und der Armen eine erfolgreichere Geldwirtschaft.
Also Franz, das heißt doch im Klartext, erstmal muss es also der globalen Geschäftswelt besser gehen, bevor sich der elende Teil der Menschheit Hoffnung machen kann. Dem marktwirtschaftlichen Sachverstand beweisen Milliarden hungernder Menschen vor allem eins, nämlich wie unverzichtbar ein in Geld bilanziertes Wirtschaftswachstum ist. Was die Sache mit dem Hunger angeht, so kennt die für ihre Effizienz und Menschengemäßheit berühmte soziale Marktwirtschaft einen vorgezeichneten Weg zu ihrer Lösung. Hungernde finden, wenn überhaupt, dadurch Zugang zu ihren Nahrungsmitteln, dass sie daran beteiligt werden, landwirtschaftliche Produkte zu Geschäftsartikeln zu machen, dorthin zu bringen, wo die Zahlungsfähigkeit beheimatet ist, weil sie nur so die Chance haben, sich ein Geld zu verdienen, mit dem sie sich dann wieder Nahrungsmittel kaufen können. Was anderes als eine Förderung der Geldakkumulation kann man nicht für sie tun.
Ja. Wir waren beim Thema Geld oder Leben und der Franz hatte ausgeführt, wie der marktwirtschaftliche Sachverstand über den Hunger in der Welt denkt. Zur Lösung des Hungerproblems kommt demnach nichts anderes raus als eine Förderung der Geldakkumulation hier und anderswo. Für den professionellen Blick, für den marktwirtschaftlich sachverständigen Blick beginnt und endet Ökonomie, nämlich beim Geld. Er kennt kein anderes Bedürfnis und kein anderes Produkt als das Geld, keine andere Frage und kein anderes Problemlösungsmittel. Egal, wo er anfängt, er endet bei seinem ewigen Mantra vom Wirtschaftswachstum, das unverzichtbar ist. Für diese Botschaft steht noch ein weiteres Beispiel, also noch eine weitere hier mal in ganzer Länge wiedergegebene Sumpfblüte des Wirtschaftsressorts, in der am Fall der jüngsten südostasiatischen Naturkatastrophen erneut wunderbar zur Anschauung kommt, in welchem Verhältnis des, was hier die Wirtschaft genannt wird, zum Überleben der Leute steht. Unter der Überschrift Asiens schwarze Tage kann man Folgendes lesen. Es waren schwarze Tage für die aufstrebenden Länder Südostasiens. Verheerende Regenstürme auf den Philippinen, Kambodscha und Vietnam, mehrere Erdbeben in Indonesien und zuvor hatte ein Tsunami die Insel Samoa getroffen. Die Zahl der Toten dürfte sich auf mehrere tausend belaufen. Die Wirtschaft aber bleibt von all diesen Katastrophen fast unberührt. Denn anders als etwa von der Dürre in Indien sind von den Naturkatastrophen nur einige arme Landstriche betroffen. Deren Desaster aber berühren das Wachstum der Länder kaum. Die wirtschaftlichen Auswirkungen verblassen hinter der menschlichen Tragik, fasste der Internationale Währungsfonds nach dem Taifun Ketsana auf den Philippinen zu Beginn der vergangenen Woche die Lage zusammen. Soweit die FAZ zu diesen Katastrophen. Die FAZ, die auch hier wieder ihren Lesern die nötige Hilfe bei der Einordnung des Geschehens gibt. Überlebens- und Versorgungsprobleme der Leute und das, was die Wirtschaft heißt, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Was ein, wie es im Zitat heißt, Desaster, ein menschliches Desaster, was das ökonomisch heißt, das ist erst einmal noch ganz die Frage. Und da, so die FAZ, lässt im vorliegenden Fall die menschliche Tragik die wirtschaftlichen Auswirkungen hinter sich verblassen. Klar, menschlich, das merkt die FAZ noch an, ist das Geschehen natürlich schrecklich. Wirtschaftsredakteure sind ja keine Unmenschen. Aber rein sachlich, also nach dem, was zählt, nach der ökonomischen Seite, ist die Lage gar nicht so schlimm. Die massive Vernichtung von Leben und Lebensgrundlagen ist zwar eine Katastrophe, aber eben keine fürs Wachstum, keine wirtschaftliche. Im Gegenteil, Zitat. Ich denke nicht, dass diese gleichzeitigen Schocks Asiens Wiederaufschwung durcheinanderbringen werden. Über einen längeren Zeitraum spürt man kaum einen Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt, sagt Leong Wee Ho, Volkswirt für die Region bei Barclays Capital in Singapur. Im Gegenteil, in der Regel steigen nach den Katastrophen die Aktien von Bauunternehmen und Zementherstellern, da mit einem raschen, oft besseren Wiederaufbau gerechnet wird. Auch die nun von den Erdbeben betroffenen indonesischen Gebiete West Sumatra, Bengkulu und Jambi stehen für weniger als 3% des Bruttoinlandproduktes des Inselstaates. Dort gibt es relativ wenig Industrie. Die wichtigste Infrastruktur wie Straßen oder Brücken rund um den Padang ist unzerstört. Soweit das Zitat, dem man im Prinzip fast nichts mehr hinzufügen kann. Womit hat man es nach dieser Ausführung einfach mal nüchtern marktwirtschaftlich betrachtet also zu tun, wenn so ein Landstrich von den diversen Naturkatastrophen betroffen wird? Nüchtern marktwirtschaftlich betrachtet heißt das eben nichts anderes als erstens gute Geschäftsaussichten und zweitens super Geschäftsaussichten für die Bauwirtschaft und Spekulation.
Also in den südostasiatischen Katastrophengebieten steht, in den Katastrophen, den menschlichen, also noch nicht einmal ein wirtschaftlicher Schaden gegenüber, da nur Lebensgrundlagen betroffen wurden, aber nicht etwa Betriebe und Infrastruktur oder sonst etwas fürs Geldverdienen Relevantes vernichtet wurden. Also aus dem Blick der Wirtschaft nicht groß viel, was passiert. Dennoch ein Kommentar, wie denn wirtschaftlich die Sache verarbeitet wird. Ich habe jetzt hier noch ein längeres Zitat, das will ich nicht alles vorlesen. Nur ein paar Stichworte liefern. Also, da heißt es einerseits, die Vereinten Nationen sprachen Ende vergangener Woche mit Blick auf diesen Teil Asiens vom Erdteil der Desaster. Noch nie so viele Naturkatastrophen in so kurzer Zeit und so weiter und so fort. Und dann geht es weiter mit folgendem Hinweis. Da heißt es dann, die Versicherung weist deutlich auf die Zusammenhänge mit dem Klimawandel hin. Die Verluste durch diese Katastrophen summieren sich allein 2007 auf rund 40 Milliarden Dollar. In schlechteren Jahren, wie etwa 2004 nach dem Tsunami, haben sie auch schon das Doppelte erreicht. Dennoch, nur ein Bruchteil in Höhe von vielleicht 2 oder 3 Milliarden Dollar der Gesamtsumme ist in den armen asiatischen Ländern versichert. Also, es gibt also, das kann man diesem Zitat sehr schön entnehmen und damit auch den sehr aufschlussreichen Zynismus, der da waltet. Es gibt also doch noch einen Sektor Ökonomie, den die menschlichen Nöte und Katastrophen nicht ganz kalt lassen, weil er nämlich davon betroffen ist. Im Versicherungssektor verblasst tatsächlich keine Geldrechnung hinter der menschlichen Tragik, im Gegenteil. Jede menschliche Tragik hat nämlich einen exakten Preis, mit dem sie sich in den Bilanzen der Versicherungskonzerne niederschlägt. Rein ökonomisch betrachtet sind die Katastrophen also eine Frage der Assekuranz, aber, wie man hier erfahren hat, die Leute sind ja so arm, dass sie sich die Versicherung nicht leisten können und insofern hält sich auch dieser Schaden ökonomisch in Grenzen.
Ja, denn klar, weil keiner versichert war, hält er sich in Grenzen. Insofern ist diese aktuelle menschliche Katastrophe ja geradezu ein Schnäppchen gewesen. Da fühlt sich die Regierung auf den Philippinen herausgefordert. Man entnimmt der FAZ, dass die Regierung, vertreten dadurch ihre Präsidentin Arroyo, das ihrerseits auch bilanziert. Und was macht sie dann? Was zieht sie für einen Schluss daraus? Ja, die Menschen werden gleich verwandelt in, so schreibt es die FAZ, Kaufkraft. Das, was jetzt angesichts der Tatsache, dass viele über den Bach gegangen sind, stört, ist das Fehlen der Kaufkraft. Deshalb verkündete laut FAZ die Präsidentin ein Rückzahlungsmoratorium für staatliche Kredite an Haushalte in den betroffenen Gebieten. Sie sollte eine zusätzliche Kaufkraft von umgerechnet 466 Millionen Euro freigesetzt werden. Also, so die weitere Lehre, die dritte Lehre. Auch unversicherte arme Menschen sind wirtschaftlich nicht ganz und gar bedeutungslos. So wenig die Lebensmittelabteilung dafür da ist, Leute mit Lebensmitteln zu versorgen, da hätte sie ja nun wirklich was zu tun, so wenig verschmäht sie die kleine Zahlungsfähigkeit, Stichwort Kaufkraft, um ihre Produkte zu Geld zu machen. Und im vorliegenden Fall entspricht die entfallene Kaufkraft ungefähr der Höhe der von der Regierung erhobenen Überweisungsgebühren, die, so stand es auch noch im Zitat, erlassen wurden und ist insofern problemlos kompensierbar, sodass auch hier der Wirtschaft keine Einbußen entstehen. In Sachen Kaufkraft lässt sich ein erfreuliches Resümee ziehen. Dieser berühmte Leon, dieser Experte, den Elisabeth schon zitiert hatte, in der Regel, sagt er, gleichen die Gelder für die direkte Hilfe und den anschließenden Wiederaufbau die Schäden mehr als aus. Bei aller Tragik der Opfer können solche Katastrophen sich damit gesamtwirtschaftlich sogar positiv auswirken. Eine Klarstellung, die an Zynismus wirklich nicht mehr zu überbieten ist. Rein sachlich betrachtet. So geht es eben zu. Zum Schluss trotzdem noch ein weiterer Hinweis, denn die FAZ schafft es tatsächlich, auch jetzt noch eine nationale Wendung hereinzubringen. Es wäre ja auch schöner, noch wirklich schöner, wenn die jetzt ausbleiben würde. Und macht sich an die Ursachenforschung und sagt, naja, wo kommen denn jetzt die ganz vielen Toten her? Und entdeckt da Folgendes. Es geht, so wörtlich heißt es, vor allen Dingen um die, jetzt Zitat, miserable Qualität der neueren Bauten. Es ist typisch, dass meist ältere Häuser, teilweise noch aus Holz gezimmert, stehen bleiben. Die Neubauten seit den 80er Jahren, oft mehrstöckige Betonskelette, fallen indes wie Kartenhäuser in sich zusammen. Die besondere Tragik dabei, in der Regel wurden im Aufschwung die Schulen, die Krankenhäuser, die Einkaufszentren, die Verwaltungsgebäude errichtet. Und in ihnen halten sich tagsüber die meisten Menschen auf. So kam es auch im chinesischen Sichuan zu überdurchschnittlich vielen Kindern als Opfer. Ihre Schulen waren in unverantwortlicher Weise hochgezogen worden. Oft spielt schon beim Grundstückskauf oder Bau Bestechung eine große Rolle. Das eben die FAZ vom 10. Oktober. Naja, das eine ist ihm schon zu entnehmen. Der Bausektor leistet schon seit 30 Jahren seinen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Südostasien. Übrigens, wie hier auch. Und dann gibt es doch glatt, so die Botschaft der FAZ, tragischerweise unter den Bauunternehmern auch welche, die bloß darauf schauen, mit Bauaufträgen möglichst viel Geld zu verdienen. Aber das sind natürlich sicher die, die man schon kennt, im Chinesen kommunistische.